NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit einer Ausgabe des Vorausschauens. Zum einen auf das Treffen im Kanzleramt. In 2 Stunden um 19 Uhr geht's los und unter anderem der Kanzler und der Vizekanzler wollen mit Arbeitgebern und Sozialverbänden ins Gespräch kommen und die Umsetzbarkeit von Reformen ausloten. Morgen geht die Fußball-WM los. Die deutsche DFB-Elf spielt dann am Sonntag, hat gerade noch ein Training in North Carolina. Dazu gleich unsere Reporterin vor Ort. Und wir fragen, wie steht's um die Friedensbemühungen in Nahost nach den US-Angriffen? Dazu Einschätzungen unseres Korrespondenten. Das alles in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, in Kürze geht's also wirklich los. Das lang erwartete Treffen im Kanzleramt. Die Spitzen der rot-schwarzen Regierung treffen sich dann mit den Vorsitzenden der Arbeitgeberverbände und Sozialverbänden. Es geht um die vielen geplanten Reformen und das Treffen ist auch entscheidend für die weitere Arbeit der Regierung, hören wir, denn die Zeit drängt. Uwe Berndt im Hauptstadtstudio beobachtet das Treffen schon im Vorhinein für uns. Es heißt ja auch, vor allem für Kanzler Merz sei das jetzt eine entscheidende Phase, weil es eben schon öfter Ankündigungen gegeben hat ohne Ergebnisse. Ergebnisse sind ja für heute gar nicht geplant. Also was muss da für ein Zeichen kommen später?
Also die Wochen bis zur Sommerpause, die sollen schon irgendwie einen Durchbruch bringen für diese Regierung. Und vieles ist ja auch schon auf den Weg gebracht. Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, die Reform der Pflegeversicherung. Bis Ende Juni soll die Rentenkommission ein Konzept vorlegen. Also da wird ein besonders dicker Brocken sein. Das wird schmerzhafte Einschnitte bringen. Und bisher hört man hier in Berlin, wenn die Rentenkommission einen einstimmigen Vorschlag macht, dann will man das möglichst 1:1 übernehmen. Also daran sieht man schon, es soll jetzt schnell wie möglich gehandelt werden und bevor wieder alles zerredet wird.
Das heißt auch, man will jetzt alle mit ins Boot holen. Ist denn absehbar, wo die Schnittmengen auch mit Arbeitgebern, mit Gewerkschaften am größten sind? Also wo man sich unter allen Beteiligten auch schon auf Reformideen einigen könnte?
Also bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich die Regierung ja bereits auf ein Gesetz geeinigt. Das kommt am Freitag in den Bundestag. Im Bundesrat hat man allerdings schon signalisiert, dass man sich auch einschalten will. Zum Beispiel bei der Frage, wie viele Krankenhäuser es in Zukunft noch geben soll. Das Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung liegt ja auch schon vor. Da läuft allerdings noch die Ressortabstimmung mit den anderen Ministerien. Und da gibt es noch sehr viel Kritik, zum Beispiel an dem Vorschlag, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige nicht mehr komplett von der Pflegekasse zu übernehmen. Also da wird es sicherlich noch viele Veränderungen geben. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die Regierung die Rentenreform mal so eben grußlos durchwinken wird, auch wenn sie das gerne würde. Also da kommt mit Sicherheit auch noch mal eine kontroverse Debatte. Und zu guter Letzt die Steuerreform. Da ist man sich einig, dass man Normalverdiener entlasten will. Aber bei der Frage, woher nehmen wir denn das Geld, da ist eben noch keine Einigung in Sicht.
Wir schauen jetzt heute natürlich auf dieses Treffen, aber klar ist auch, am Ende muss dann die Politik entscheiden, wo gekürzt wird, welche Maßnahmen beschlossen werden. An vorderster Front stehen da ja auch der Kanzler und der Vizekanzler, also Finanzminister Lars Klingbeil und Friedrich Merz. Wie nehmen Sie das Verhältnis der beiden gerade wahr?
Also das persönliche Verhältnis von Friedrich Merz und Lars Klingbeil scheint jetzt nicht das Problem zu sein. Die beiden scheinen recht vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, aber sie stehen eben beide enorm unter Druck. Der Kanzler vom wirtschaftsliberalen Flügel in der Union, weil die sagen, die Reformen gehen nicht schnell genug. Es wurde viel versprochen, was dann nicht kam. Und Klingbeil bekommt auch Druck von den Gewerkschaften. Ihm wird halt vorgeworfen, die Sparmaßnahmen, die treffen einfach nur die einfachen Leute. Und das ist natürlich wirklich ein Kunststück, da die Balance zu halten.
Die SPD würde die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern, mit den Sozialverbänden gern verstetigen. Also nicht nur auf ein solches Treffen wie heute Abend setzen, sondern die Partner auch langfristig mit einbinden. Sieht es die Union auch so?
Also da ist man auf Unionsseite deutlich zurückhaltender. Eigentlich hätte man dieses Gespräch viel früher führen müssen. Es soll jetzt einfach so schnell wie möglich entschieden werden. Schließlich müssen die meisten Gesetze noch durch den Bundesrat. Der hat dann auch noch Änderungswünsche. Und dieses Gefühl, es ändert sich nicht, es lähmt dieses Land, das sorgt für immer mehr Enttäuschung. Deshalb lieber jetzt entscheiden, als endlos weiter zu diskutieren.
Ich habe es schon eingangs gesagt, heute geht es ja wirklich mehr so um Stimmung und um alle mitnehmen. Aber was, wenn das nicht gelingt, uns da heute vielleicht doch auch zu Knatsch kommt?
Es muss einfach gelingen. Die Botschaft, die heute von dem Tag ausgehen soll, ist halt, dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften kompromissbereit sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Papier veröffentlicht. Da heißt es, positiv wäre es, wenn es gelingt, ein gemeinsames Verständnis über das Ziel und die Prioritäten der Reformen zu erhalten. Darum geht es. Von den Gewerkschaften hört man viele warnende Worte. Also es ist noch nicht so ein gemeinsamer Spirit zu spüren. Und der soll heute geschaffen werden. Wenn der nicht geschaffen wird, dann droht natürlich, dass im Sommer dann wieder Massendemonstrationen organisiert werden gegen jede einzelne dieser Sparmaßnahmen. Und das gilt es zu vermeiden.
Soweit Einschätzungen aus dem Hauptstadtstudio. Ja, und zu Protesten, zumindest gegen die Gesundheitsreform, kommen wir gleich. Wir hören vorher aber noch eine Perspektive, die beim Treffen heute nicht dabei sein wird. 11 mittelständische Wirtschaftsverbände haben in einer Stellungnahme kritisiert, dass nur die großen Verbände im Kanzleramt geladen sind und das Treffen damit auch nicht die gesamte wirtschaftliche Realität Deutschlands abbilde. Mit einem habe ich kurz vor der Sendung gesprochen, Christoph Ahlhaus. Er ist Chef des Mittelstandsverbandes BVMW. Und ich habe ihn gefragt, wieso ist denn der Mittelstand nicht dabei? Fühlen Sie sich da jetzt übergangen?
Ich würde nicht sagen übergangen, sondern es ist ja leider üblich geworden, dass nur auf die Großen gehört wird. Das merkt man ja auch bei den Lösungen, die es bisher gegeben hat, Industrie, Strompreis und andere Dinge. Ja, vielleicht täte es einer solchen Runde mal ganz gut, die Perspektive des Mittelstands mit aufzunehmen, denn bisher haben die vielen Gipfel und die vielen Gesprächsrunden ja keine Ergebnisse gehabt.
Andererseits, Herr Ahlhaus, Sie waren auch lange in der Politik und wenn es jetzt heute eh nur um eine Stimmungslage geht und gar nichts bei rumkommen soll, haben Sie nicht einfach Zeit gespart?
Ja, das kann man natürlich auch so sehen, aber ich finde, wir haben alle keine Zeit mehr und die Regierung ist jetzt fast anderthalb Jahre im Amt und die Erwartungen sind groß, auch wenn sie jetzt bewusst runtergezont werden, weil man offensichtlich Angst hat, dass nichts mehr rauskommt. Fakt ist, Deutschland, die Leistungsträger, die Menschen in diesem Land, sie erwarten von dieser Bundesregierung jetzt endlich, dass es losgeht mit dem Herbst der Reform, war eigentlich letztes Jahr, aber dass es wenigstens dieses Jahr losgeht und die Wirtschaftswende, die versprochen worden ist, auch kommt.
Und wir hören natürlich zu, Herr Ahlhaus. Also welche Perspektive fehlt Ihnen da heute Abend mit am Tisch?
Naja, diese Zusammensetzung des sogenannten Sozialpartnergipfels, das ist halt ein Rezept von vorgestern. Gewerkschaften und Industrieverbände sitzen zusammen. Das bildet die Wirklichkeit der deutschen Wirtschaft einfach nicht mehr ab. Und es sind nur noch knapp 50% der Menschen in diesem Land tarifgebunden beschäftigt und nur noch ein Viertel der Unternehmen. Und wenn da sich halt nur die zusammensetzen, die sich schon vor 30 Jahren zusammengesetzt haben, kann da für die aktuelle Lage nicht viel bei rumkommen.
Viele kleine und mittlere Unternehmen klagen ja auch eben gerade über die Unsicherheit und Sie haben den Faktor Zeit ja auch schon angesprochen. Wie groß ist da das Problem bei der Energiepolitik oder auch der Regulierung?
Na, der Mittelstand ächzt und hat kaum noch Luft zum Atmen. Wir haben die größte Pleitewelle seit über 20 Jahren. Viele überlegen, die Arbeitsplätze abzubauen oder die Betriebssitze zu verlagern. Deswegen ist es höchste Zeit, dass sie zumindest mal eine Perspektive bekommen, wie es weitergehen kann. Keiner erwartet von diesem Gipfel, dass jetzt morgen alle Probleme gelöst sind in diesem Land. Aber mal in irgendeinem kleinen Bereich mal ein Zeichen setzen, wir sind noch reformfähig, wir können noch was, das wäre, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und dann ist es mir auch egal, wer da am Ende am Tisch gesessen hat. Hauptsache, es gibt Ergebnisse.
Und wenn Sie sagen, in irgendeinem Teil, was wäre denn der effizienteste, der effektivste, also die wirklich Änderung, die direkt auch sofort Konsequenzen hätte beim Mittelstand?
Naja, die Themen liegen alle auf dem Tisch, ob das Bürokratieabbau ist, ob das die dringend notwendigen Sozialreformen sind, die Energiepreise, die zu hoch sind, die überbordenden Steuerbelastungen. Aber wenn Sie mich so konkret fragen, ein Signal wäre zum Beispiel ganz schnell zu machen, ganz unkompliziert umsetzbar, schafft den Solidaritätszuschlag ab. Damit werden die Leistungsträger entlastet. Das ist ein klares Signal und ein Zeichen, okay, wir rechnen noch mit euch.
Jetzt haben Sie es gerade ja auch schon angesprochen und kurz aufgeblättert, Herr Ahlhaus, die Bundesregierung hat sich sehr viel vorgenommen und es heißt jetzt ja auch schon von verschiedenen Seiten, da verhake man sich in zu vielen Reformen, die ja jeweils auch wieder auf großen Widerstand stoßen. Also hat man sich zu viel auf einmal vorgenommen?
Wahrscheinlich ja, weil man in 3 Stunden mit Sicherheit nicht alles besprechen kann, was momentan schwierig ist. Aber gut, das ist jetzt die Strategie der Bundesregierung, des Bundeskanzlers. Eins ist nur auch klar, wenn jetzt wieder nichts bei rumkommt, warten wir nicht aufs nächste Kaffeekränzchen, sondern dann muss der Bundeskanzler von seiner richtigen Kompetenz Gebrauch machen und sagen, wie es in diesem Land weitergehen soll. Und dann muss er dafür Mehrheiten finden oder eben, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Aber dieses Hinhangeln von Gespräch zu Gespräch, von Gipfel zu Gipfel, das kann keiner mehr verstehen. Das wird auch so nicht mehr funktionieren.
Sagt Christoph Ahlhaus, er ist Chef des Mittelstandsverbandes BVMW. Im Kanzleramt wird also in Kürze beraten. In Hannover hat es schon lautstarke Proteste gegeben, und zwar gegen die geplante Gesundheitsreform. Die Bundesregierung will ja einen Anstieg der Beiträge verhindern. Doch zum Beispiel niedergelassene Ärzte warnen vor verheerenden Folgen. In Hamburg stand mancher Patient heute vor verschlossenen Türen. Unter dem Motto Sparpolitik vernichtet Praxistermine sollte damit ein Zeichen gesetzt werden. Und in Hannover sind am Mittag tausende Menschen auf die Straße gegangen, in der Hoffnung, direkt gehört zu werden. Denn dort findet noch bis morgen die Gesundheitsministerkonferenz statt. Mehr aus Hannover von Bertil Starke.
Warken stoppen, schallt es mitten in Hannover über den Platz der Menschenrechte. Tausende Menschen sind gekommen. Der Platz ist voll. Aus ganz Deutschland sind Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen angereist. Mehr als 80 Busse bringen die Demonstrierenden nach Hannover. Viele sind wütend und machen sich Sorgen um ihre Zukunft, so wie Krankenpfleger Mirko Oettershagen aus Köln.
Ich bin selber Krankenpfleger und seit vielen Jahren, und ich sag mal, die Zustände in dem Beruf sind schon so beschissen genug, und sie sind auch schon länger beschissen genug, und sie werden sich noch deutlich verschärfen.
In Hannover protestieren viele Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Sollte die Reform in ihrer jetzigen Form kommen, müssten die mit weniger Geld auskommen. Tarifsteigerungen sollen etwa nicht mehr vollständig refinanziert werden. Einige Behandlungen würden nicht mehr wie bisher übernommen. Rainer Ruhschulte, Chefarzt aus Hameln, warnt vor drastischen Folgen.
Wir können nicht mehr so viel investieren, wie wir müssten und wollten. Wir hätten Schwierigkeiten, Personal einzustellen. Und falls uns Leistungsgruppen weggenommen würden, würden wir nicht mehr das anbieten können, was wir im Moment in guter Qualität und verlässlich anbieten.
Auch wenige Kilometer vom Platz der Menschenrechte in Hannover entfernt ist die Gesundheitsreform Gesprächsthema Nummer 1, nämlich bei der Gesundheitsministerkonferenz. Die wird momentan von Andreas Philippi, dem Gesundheitsminister in Niedersachsen, geleitet. Am Mittag trat auch er auf der Großdemonstration ans Rednerpult. Er sieht, genau wie Bundesgesundheitsministerin Warken, einen Reformbedarf. Der SPD-Politiker macht in Hannover aber auch klar:
Bei allem Verständnis für eine gesunde Finanzierung der Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung ist in den vorliegenden Regelungen eine deutliche Schieflage, insbesondere zulasten der Versicherten und der Krankenhäuser, zu erkennen.
Am Abend trifft Bundesgesundheitsministerin Warken in Hannover mit den Länderressortchefs zusammen. Die haben sich schon zuvor auf einen gemeinsamen Antrag verständigt. Darin fordern sie Warken auf, den Gesetzentwurf nachzubessern. Sie fürchten, Krankenhäuser könnten reihenweise pleite gehen. Harmonisch dürfte das geplante Kamingespräch also wohl eher nicht ablaufen.
Wir Länder und insbesondere Niedersachsen, aktuell im GMK-Vorsitz, werden der Ministerin deutlich machen, dass mit uns Sozialreformen, die zu großen Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft führen werden, nicht machbar sind.
Die Gesundheitsministerkonferenz in Hannover endet morgen. Einen Tag später, also am Freitag, ist die XXL-Reform von Ministerin Warken dann Thema im Bundesrat.
Protest auf der Straße ist eine Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Eine weitere ist, sich mit einer Petition direkt an den Bundestag zu wenden. Und das haben im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Bürger und Bürgerinnen getan als zuvor. 2025 wurden bei dem Gremium 12.399 Petitionen eingereicht. An den Petitionsausschuss können sich eben alle wenden. Erreichen Petitionen dann 30.000 mit Unterzeichnungen, debattiert der Ausschuss diese dann öffentlich unter Anwesenheit der Bundesregierung. Kim Schröder berichtet über Themen, die Menschen besonders wichtig sind.
Jeden Tag 50 neue Akten, 50 neue Petitionen für die Mitglieder des Petitionsausschusses des Bundestags. Sie beraten die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Ausschussvorsitzende Hülya Düber von der CSU spricht von einem verfassungsrechtlich geschützten Zugang zum Parlament.
Kommt auf uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, Parlamentarier an. Und ich empfinde es als große Stärke unserer Demokratie, dass wir Sorgen von Menschen in den Blick nehmen können und zeigen können, wie Politik funktionieren kann.
Besonders häufig sind Anträge aus den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bayern im Ausschuss eingegangen. Im Vergleich zur Bevölkerungsdichte lag Berlin vorn. Den Antragstellenden ging es vor allem um lebensnahe Themen.
Die Themen, die auch die Bundesregierung bewegt, und zwar natürlich bei dem Thema neue Grundsicherung haben wir Petitionen. Wir haben Petitionen zum Thema Rente, wir haben Petitionen zum Thema Pflegeversicherung.
Mit 68% haben vor allem Männer Petitionen unterzeichnet. Dabei wurde jeder zweite Antrag online gestellt, erklärt Daniela Rump aus der SPD.
Und das zeigt auch, dass die Erwartungen an unsere digitalen Strukturen und an die digitale Beteiligung wachsen.
Das Online-System soll bis 2027 schneller, transparenter und benutzerfreundlicher werden. Ein niedrigschwelliges System bringe mehr Anreiz und ermutige die Bürgerinnen und Bürger. Und der Ausschuss möchte mehr aufklären.
Nur eine Petition, die im Deutschen Bundestag eingereicht wird, kann dazu führen, dass Gesetze verändert werden.
Aufrufe und Unterschriften von privaten Online-Plattformen oder Social Media gehören aber nicht dazu. Außerdem meint Corinna Rüffer der Grünen, die Erwartungshaltung der Unterzeichner würde sich nicht an die Plattform richten.
Die Petition wird betitelt Petition an den Bundestag. Und dann wird die Erwartungshaltung auch auf den Bundestag projiziert.
Obwohl die Anzahl von Petitionen im vergangenen Jahr um 34% angestiegen ist, müssten laut Ina Latendorf der Linken Reformen passieren.
Ich würde mir wünschen, wir würden mehr im Plenum diskutieren. Wir würden tatsächlich Petitionen öfter im Plenum tatsächlich auch debattieren. Und das Rederecht, also gerade wenn wir die Petition öffentlich debattieren, da wünschte ich mir mehr noch für die Bürgerinnen und Bürger, die dann mit uns an einem Tisch sitzen.
Kritik kam auch vom AfD-Obmann Manfred Schiller. Er möchte das System transparenter gestalten.
Beispiel, wo ein Änderungsbedarf besteht, ist die Veröffentlichungspraxis. Im Berichtsjahr wurden die Veröffentlichung von Petitionen abgelehnt mit der Begründung, sie werde offensichtlich erfolglos bleiben.
Aus seiner Sicht sollten Petitionen im Plenum und nicht im Ausschuss beraten werden. Daher gäbe es einen Gesetzesentwurf der AfD.
Aus Berlin berichtete Kim Schröder über den Kummerkasten der Nation. Jetzt nach Nahost. Die USA haben nach dem Abschuss eines Militärhubschraubers Vergeltungsangriffe auf Iran geflogen. Daraufhin haben die iranischen Revolutionsgarden Militärstützpunkte in den Golfstaaten attackiert und drohen mit härteren Maßnahmen. China hat sich inzwischen erneut zu Wort gemeldet und fordert die Eskalation. Beide Seiten sollten sich zurückhalten. Russland appelliert an Teheran und Washington, militärische Angriffe sofort einzustellen. Parallel meldet sich aus der Türkei Präsident Erdogan und fühlt sich ebenfalls bedroht von Israel, das wiederum weiter Libanon angreift. Die aktuelle Lage wollen wir einordnen mit unserem Korrespondenten Benjamin Weber. Wie ist denn die aktuelle Situation? Also wo gibt es Angriffe? Was sind auch die Auswirkungen der US-Angriffe?
Zum aktuellen Zeitpunkt scheint es ruhig zu sein. Die letzten Angriffe, die gemeldet worden sind, sind tatsächlich die des Iran auf die Golfstaaten als Reaktion auf die amerikanischen Angriffe aus der Nacht. Es gab am Nachmittag eine Eilmeldung von der Nachrichtenagentur Reuters, es hätte im Iran wieder Explosionen gegeben, die wurde aber später dementiert. Von daher also kann man sagen, dass die Lage angespannt ist, aber militärisch zumindest zurzeit ruhig.
US-Präsident Trump hat ja nochmal nachgelegt in Social Media, wie so oft. Er meint, Iran habe zu lange gewartet mit den Verhandlungen eines Friedensabkommens. Und er meinte auch, die iranischen Streitkräfte seien besiegt. Das hören wir von ihm auch nicht das erste Mal.
Nee, in der Tat, das hören wir nicht das erste Mal. Die Informationen, die sonst zirkulieren, sprechen ein bisschen dagegen, dass die iranischen Streitkräfte besiegt seien. Nicht nur haben sie es geschafft, eben einen US-amerikanischen Helikopter zum Absturz zu bringen, wie ist ja noch ungeklärt. Die USA sagen, der Helikopter sei von einer iranischen Drohne abgeschossen worden. Teheran weist das zurück und sagt, es sei allerhöchstens ein Unfall, vielleicht ein Zusammenstoß mit dieser Drohne. Sondern es gibt auch Geheimdienstinformationen, die schon etwas älter sind aus den USA, also 3-4 Wochen, wonach gesagt worden ist, ja, also trotz des Krieges, der ja mittlerweile in einer Waffenruhe ist, hat Iran es geschafft, 70% seiner Raketenvorräte zu behalten. Das heißt also, auch der Krieg hat es gar nicht geschafft, Iran sozusagen militärisch so stark zu dezimieren. Was Donald Trump jetzt also sagt, das bezieht sich natürlich auch auf die Marine, und da hat man auch sehr viele Schiffe zum Beispiel versenkt. Aber es ist, glaube ich, vor allen Dingen ein Ausdruck der Stärke, und man will quasi Iran eigentlich wieder an den Verhandlungstisch kriegen, aus meiner Perspektive. Obwohl ja in dem gleichen Posting auch gesagt worden ist, Iran hat zu lange Zeit quasi vertrödelt und wird jetzt dafür bestrafen. Also wieder eine Ankündigung eines Angriffs. Auch die haben wir in diesem Konflikt schon oft gesehen. Und Donald Trump hat oft Angriffe angekündigt und sie dann doch nicht durchgeführt. Also es ist gerade eine sehr fragile Lage.
Und es geht ja auch immer viel um die Deutungshoheit. Der Iran meinte nun wiederum, die USA seien gar nicht an Diplomatie interessiert. Was ist Ihre Einschätzung? Was bedeutet das jetzt für die Verhandlungen? Laufen die weiter oder sind die auch gestoppt gerade?
Also Iran sagt zumindest öffentlich, dass man das jetzt nochmal neu überdenken will, die Verhandlungen mit den USA, die aber bis zum jetzigen Zeitpunkt indirekt über den Vermittlerstaat Pakistan weitergelaufen sind. Auch noch Anfang der Woche, als Israel und Iran Raketen ausgetauscht haben miteinander, also als man sich da beschossen hat. Da war die offizielle Haltung in Teheran noch, dass man weiter mit den USA verhandelt. Ob man das jetzt wirklich neu überdenkt oder ob das nur Propaganda ist, das ist wie so oft in diesem Konflikt nicht einfach einzuschätzen, sondern eher schwer zu sagen. Mein Eindruck ist eigentlich, dass die USA nach wie vor einen größeren Anreiz haben, aus diesem Krieg auszusteigen. Donald Trump gibt es sehr viele Gründe für, warum er eigentlich schnell da raus will. Und der Iran sich sozusagen in einer Position der Stärke wähnt und deswegen eben auch vollmundige Ankündigungen macht, auch deswegen wahrscheinlich sich gedacht hat, wir können es ja mal wagen, jetzt diesen Helikopter da irgendwie mit einer Drohne in Bedrängnis zu bringen. Von daher, es gibt natürlich auch im Iran die weit verbreitete Ansicht in den Machtzirkeln, dass man sowieso wenig Vertrauen hat zu den USA, vor allen Dingen zu Verhandlungen mit den USA. Denn im Februar, als der Krieg begonnen hat, hat man schon Verhandlungen geführt. Und das Gleiche war ja der Fall letztes Jahr in dem 12-Tage-Krieg mit Israel und den USA. Auch da war Iran vorher in Verhandlungen mit den USA. Und deswegen ist ein Teil der offiziellen Linie auch, dass man sagt, ja, wir verhandeln, aber wir vertrauen den USA nicht. Ich denke also, dass dieser Schwebezustand, in dem wir sind, mit Drohungen und gegenseitigen Angriffen, aber eigentlich hält die Waffenruhe offiziell, dass der durchaus noch weiter andauern wird. Ich glaube nicht, dass ein Abkommen wirklich in greifbarer Nähe ist. Dazu sind die Positionen zu unterschiedlich. Und ich denke aber auch, dass die letzten Tage gezeigt haben, dass das Eskalationspotenzial größer geworden ist.
Soweit Einschätzungen unseres Korrespondenten Benjamin Weber. Ja, und wir schauen noch mal voraus auf die Fußball-WM der Männer. Morgen beginnt sie, am Sonntag steigt dann auch die deutsche Mannschaft ein. Tabea Kunze ist unsere Reporterin in Winston-Salem in North Carolina beim DFB-Quartier. Wie ist denn die Stimmung? Merkt man da schon die Anspannung, Vorfreude, Nervosität?
Ja, im deutschen Team ist die Stimmung sehr fokussiert. Da spüre ich noch wenig Anspannung. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man ja eben noch ein paar Tage Zeit hat, weil die WM auch noch nicht angefangen hat. Also die Spieler sind wirklich sehr gut drauf. Beim Training konnte ich jetzt schon zweimal zugucken. Da wurde viel auch rumgeflaxt, rumgescherzt. Es gab dieses Ohrenschnipsen, wenn jemand den Ball nicht hochhalten konnte. Das sind ja auch so kleine Zeichen, dass es eben in der Mannschaft gerade noch sehr, sehr locker ist. Und trotzdem sind dann auch immer so kleine Beobachtungen, wo ich merke, okay, es geht jetzt Richtung WM. Zum Beispiel, wenn der Bundestrainer dann noch mal 20 Minuten mit seinem Kapitän, mit Joshua Kimmich, auf dem Rasen stehen bleibt und auf ihn einredet. Da hat man dann schon gemerkt, ja, da gibt es auch noch einigen Gesprächsbedarf. Also ein paar Sachen müssen dann doch noch besprochen werden. Aber insgesamt ist die Stimmung in der deutschen Mannschaft so, wie wir das wahrnehmen können zumindest. Natürlich sind wir auch nicht hinter den Türen dabei vom WM-Quartier. Aber das, was wir wahrnehmen beim Training und bei den Pressekonferenzen, das sieht sehr, sehr entspannt aus.
Gerade findet ja auch noch ein Training statt. Deutschland macht sich schon warm. Am Sonntag steigt man ins Turnier ein gegen Curaçao. Ein WM-Neuling, der kleinste Inselstaat, der sich je qualifiziert hat. Du hast gerade gesagt, man ist noch entspannt. Die sind bestimmt sehr ambitioniert, oder?
Ja, die haben ja natürlich gar nichts zu verlieren. Für die ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft und dann gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland zu starten. Das ist natürlich grandios. Vielleicht noch kurz als Rückgriff auf die deutsche Mannschaft. Genau, diese entspannte Atmosphäre hat natürlich auch damit zu tun, dass man weiß, wenn nicht völlig verrückte Dinge passieren am Sonntag, dann kann Deutschland dieses Spiel kaum verlieren gegen Curaçao, gegen diesen wirklich krassen Außenseiter. Und trotzdem ist eine Kollegin von uns vor Ort gewesen, hat dort mit vielen Menschen gesprochen in Curaçao und die haben ihr gesagt, ja, wir werden gewinnen, natürlich mit allen unserer Leidenschaft und mit unserer Vorfreude. Also die sind sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, es wird leider nicht möglich sein, dass das ein ausgeglichenes Spiel wird. Da ist die Qualität beim deutschen Team dann einfach zu groß. Aber was das Erlebnis angeht, ist das, glaube ich, für Curaçao kaum zu toppen.
Und wenn du gerade Stimmung und Begeisterung ansprichst, hast du eigentlich schon deutsche Fans gesichtet in North Carolina?
Ja, es gab vorgestern hier ein öffentliches Training der deutschen Mannschaft und da waren 3000 Menschen dabei. Da waren viele Familien mit deutschen Wurzeln, viele deutsche Trikots habe ich da gesehen, viele begeisterte Kinderaugen, die da eben ihre Stars gesehen haben. Musiala, Walter Mare, haben die gerufen und da habe ich schon gemerkt, okay, ja, es gibt auch deutsche Fans hier in North Carolina, aber insgesamt, wenn ich hier über die Straßen gehe, da ist noch so gut wie gar nichts von WM-Atmosphäre zu spüren.
Sagt unsere WM-Reporterin Tabea Kunze in North Carolina, habe ich sie erreicht. Morgen geht's dann also los mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Für heute waren es unsere Themen des Tages.